Holly und ich, wir pflegten beide eine Politik der vorsichtigen Toleranz. In den letzten paar Tagen waren wir in Ermangelung einer Alternative sogar einigermaßen miteinander ausgekommen. Das änderte nichts daran, dass wir uns immer noch gegenseitig auf die Palme bringen konnten. Ihre neueste Angewohnheit beispielsweise, die Krümel um meinen Teller herum zusammenzufegen, während ich noch aß, machte mich rasend. Sie dagegen fühlte sich von meiner berechtigten Angewohnheit provoziert, die Augen zu verdrehen und laut aufzustöhnen, wenn sie mal wieder besonders pedantisch, etepetete oder rechthaberisch war. Aber wir gingen deswegen nicht mehr gleich aufeinander los. Vielleicht, weil wir uns in jener schrecklichen Nacht im Kaufhaus Egmir schon alles ins Gesicht gesagt hatten, was es zu sagen gab. Vielleicht auch, weil wir schlicht nicht mehr die Kraft aufbrachten, uns derart aufzuspulen. Apropos Knochenkammer. George schob seine mit Ciabatta-Krümeln übersäten Teller weg. Ich möchte euch etwas zeigen, mit freundlicher Genehmigung unseres geschätzten weißen Tuches. Die mehrfarbige Zeichnung vor ihm war sorgfältig ausgeführt. Stellt euch ein Quadrat mit einem Kreis darin vor und in dem Kreis 9 ordentlich rundherum angeordnete Punkte. In deren Mitte dann einen kleineren Kreis, der mit Schwarz schraffiert ist und von dem sich dünne Bleistiftstriche wie zerbrochene Fahrradspeichen abspreizen. Zum Schluss einen länglichen roten Fleck auf einer Seite des kleineren Kreises. George strich das Tuch glatt. »Das ist eine Skizze des Gewölbes«, verkündete er, »auf der Grundlage der Messungen, die Flo und ich vorgenommen haben. Lucy und Lockwood haben mit ihrer Vermutung ganz richtig gelegen. Es waren tatsächlich noch andere Eindringlinge dort unten, und zwar mit einer ganz bestimmten Absicht. Seht ihr, wie die Skelette an die Wände geschoben wurden, sodass sie einen regelmäßigen Kreis ergeben? Sie haben nicht von Anfang an so dagelegen, sonst hätte ich in der Mitte des Fußbodens keine Knochenreste gefunden. Danach haben die Unbekannten 9 Kerzen im Kreis aufgestellt, wie noch an den Wachsflecken zu erkennen war. Anschließend ist in der Mitte des Gewölbes irgendetwas passiert. Und zwar genau hier. Er zeigt auf den schwarz schraffierten Kreis. Dieser Kreis soll eine Ektoplasma-Brandspur darstellen. Ich habe sie gründlich untersucht. Die Steinfliesen darum herum waren immer noch ungewöhnlich kalt und die Verfärbung hat mich an andere Brandspuren erinnert, an denen etwas Jenseitiges zu uns durchgedrungen ist. Weder er noch wir sprachen es aus, aber wir hatten ein anschauliches Beispiel eines solchen Brandflecks im eigenen Haus, und zwar auf der Matratze in dem verlassenen Zimmer am ersten Stock. »Interessant«, sagte Lockwood leise. »Und was hat dieser blutrote Fleck hier zu bedeuten?« »Das ist ein Marmeladenklecks vom Frühstück.« George rückte seine Brille zurecht. »Ich möchte euch noch auf diese Striche hier aufmerksam machen.« Er zeigt auf die Bleistiftlinien, die von dem schraffierten Kreis abgingen. Hier habe ich diverse Kratzer und Schrammen auf dem Boden eingezeichnet, die mir aufgefallen sind und die ich äußerst merkwürdig fand. Vielleicht Schleifspuren von den Skeletten, meinte Lockwood. Das könnte natürlich sein. Ich dachte allerdings eher an Metallspuren. George lachte in sich hinein. Weißt du noch, wie ich mein Bündel Ketten durchs Büro geschleift und den Holzfußboden zerkratzt habe? Lockwoods Miene verfinsterte sich. Allerdings, du wolltest die Kratzer mit Möbelpolitur einreiben, damit man nichts mehr sieht. Ist bis heute nicht passiert. »Wollt ihr wissen, woran mich das erinnert?« fragte ich mit belegter Stimme. Mir war, als drückte mich eine schwere Last nieder und schnürte mir die Luft ab. »Ich meine die Zeichnung als Ganzes.« »Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst«, gab George zurück. »Und ja, ich bin ganz deiner Meinung.« »Es erinnert mich an den Knochenspiegel in Kensal Green. Der war natürlich viel kleiner, aber auch auf seiner Einfassung waren Knochen zu einem Kreis angeordnet. In der Mitte des Gewölbes gibt es natürlich kein Spiegelglas oder dergleichen, aber...« »Außer jemand bringt eins mit«, warf Lockwood ein. »Als wir in dem Kaufhaus waren«, fuhr ich fort, »da habe ich euch doch gesagt, dass ich so ein komisches Hintergrundrauschen wahrnehme. Der Knochenspiegel hat damals ganz ähnliche Störwellen ausgesendet, aber als ich dann in dem Skelettgewölbe stand, war das Geräusch verstummt.« »Hm«, machte George nachdenklich, »vielleicht waren die Unbekannten ja noch dort unten zugange, als wir das Kaufhaus observiert haben. Vielleicht hast du sie knapp verpasst, Luce.« »Gruselige Vorstellung«, sagte Lockwood, und ich musste ihm innerlich zustimmen, auch wenn diesmal von Lebenden die Rede war und nicht von Toten. »Auf jeden Fall glaube ich, dass deine frühere Theorie richtig war, George«, sprach er weiter, »dass diese obskuren Aktivitäten die Gefängnisgeister wachgekitzelt haben und die wiederum haben andere Geister überall in Chelsea angesteckt. Flo schwört, dass der Tunneleingang vor ein paar Monaten noch nicht da war, demnach muss er ganz neu sein. Ich wüsste zu gern, was die Unbekannten dort getrieben und was sie sich davon versprochen haben.« Und natürlich wüsste ich gern, wer sie eigentlich sind. »Ihr habt doch dort unten diesen Zigarettenstummel gefunden«, entgegnete George. »Ich habe ihn einem Freund von mir gezeigt, der einen Tabakladen hat. Er meinte, es handelt sich um eine Persischmild, eine ziemlich exklusive Sorte. Was uns das sagen soll, weiß ich allerdings nicht. Mehr Beweisstücke habe ich leider auch nicht gefunden. Zu blöd, dass das Rodwell-Team die Bude so schnell auseinandergenommen hat.« Lockwood nickte. »Allerdings. Was meinst du, Holly?« Ich meine immer noch, dass dieses Tischtuch eine Beleidigung für das Auge darstellt, antwortete Holly. Warum könnt ihr nicht einfach Zettel benutzen? Die könnte ich wenigstens ordentlich abheften. Dann könnte es dir auch nicht so leicht passieren, dass du Marmelade auf deine Zeichnungen kleckerst, George. Sie nahm einen Servierteller vom Tisch. Wer möchte noch ein Fladenbrot mit Hummus? Ich, aber höchstens noch eins oder zwei, erwiderte George. Ich muss noch Platz für diesen Superschokokuchen lassen. Auch Lockwood nahm sich ein Brot. Woran denkst du, Lucy? Du bist heute so still. Das stimmte. Im Lauf der letzten Tage hatte sich bei mir eine neue Erkenntnis eingestellt, hatte sich langsam und sanft auf mich herabgesenkt wie eine Decke oder ein Federbett. Sie war nicht schwer, trotzdem erdrückte mich die Last der Konsequenzen und es kostete mich einiges an Überwindung, das Ganze in Worte zu fassen. »Ich habe gerade überlegt«, sagte stockend. »Also, glaubt ihr, dass Geister einem die Zukunft offenbaren können? Ich meine, eigentlich offenbaren sie einem doch die Vergangenheit, oder? Schließlich kommen sie dorther. Aber wenn sich Chimären oder andere Besucher im Hirn eines Menschen einnisten und seine Gedanken beeinflussen können, was anscheinend der Fall ist, was vermögen sie dann noch alles? Können sie dann auch künftige Ereignisse vorhersagen?« Die anderen sahen mich erstaunt an. »Uff«, machte George dann. »Also mich beschäftigt heute Nachmittag nur eine einzige Frage, nämlich wie viele Tüten Chips ich hintereinander wegfuttern kann.« »Nein«, sagte Lockwood mit Nachdruck. »Das ist meine Antwort, Lucy. Und jetzt?« »Na ja«, unterbrach ihn George. »Natürlich gibt es eine Menge Theorien über Geister und ihre Beziehung zur Zeit, unter anderem die Annahme, dass Geister den Gesetzmäßigkeiten der Zeit nicht unterworfen sind, was auch der Grund dafür ist, weshalb sie zurückkehren können. Sie sind an einem bestimmten Ort gebunden, können sich aber nach Lust und Laune in der Zeit vor- und zurückbewegen. Wenn wir diese Annahme voraussetzen, warum sollten sie dann eigentlich nicht die Zukunft vorhersagen können? Warum sollten sie dann nicht Dinge sehen, die unser einem noch verborgen sind?« Lockwood schüttelte den Kopf. »Ich halte das für kompletten Schwachsinn. Aber sag mal, Luz, die Chimäre, der du begegnet bist, hatte dir eigentlich auch die Gestalt von Ned Shaw, wie es die anderen geschildert haben? Du hast uns noch kaum etwas über den Geist erzählt. Nicht alles, was dir deine Gabe zeigt, ist Vergangenheit. Manchmal siehst du auch, was noch geschehen wird.« Ich riss mich zusammen und sah ihn an, den echten Lockwood, den jetzigen, lebendigen. »Nein, es war zu dunkel, ich konnte keine Einzelheiten erkennen. Und jetzt?« Ich schob meinen Stuhl zurück. »Jetzt muss ich mal kurz nach oben. Setz doch noch mal Wasser auf, ich bin gleich wieder da.« Auf dem Weg in meine Dachkammer kam ich am Zimmer von Lockwoods Schwester vorbei. Der Stich, den ich beim Anblick der Tür spürte, war ein anderer als vorher. Ich empfand keine Neugier mehr, sondern eher Bedauern. Bedauern darüber, dass ich unerlaubt in das Zimmer eingedrungen war und über das, was ich dort erfahren hatte. Ich konnte jetzt nachvollziehen, warum Lockwood das Zimmer leer und unbenutzt gelassen hatte. Der Zustand spiegelte die Wirkung wider, die der Verlust seiner Schwester in den Jahren nach ihrem Tod auf ihn gehabt hatte. Auch in ihm selbst gab es eine Leere, einen verwüsteten Bereich, den keine noch so hektische Betriebsamkeit füllen konnte. Das hatte er, der echte Lockwood, mir selbst erzählt, als wir uns in dem unterirdischen Verlies unterhalten hatten. Er spornte ihn an, immer weiterzumachen, niemals innezuhalten, immer neue Gefahren auf sich zu nehmen. Er würde niemals davon ablassen, den verhassten Feind zu bekämpfen und die Menschen, mit denen er zusammenarbeitete, zu beschützen. Die Menschen, die ihm am Herzen lagen. Und wenn ich zu jenen Menschen gehörte? Ich betrat das kleine Bad unterm Dach und schloss hinter mir ab. Erst als ich vor dem Waschbecken stand und das heiße Wasser über meine Hände lief und durch die Abflussrohre gurgelte, erst da hob ich den Kopf, betrachtete in dem dampfbeschlagenen Spiegel mein blasses, fleckiges Gesicht und spürte, dass ich meine Entscheidung getroffen hatte. »Ich offenbare dir die Zukunft. Sieh, was du getan hast.« »Nein, ich würde alles dafür tun, dass es nicht dazu kam.« Ich wusch mir das Gesicht und ging in mein Zimmer hinüber. Dort stellte ich mich ans Fenster und schaute in die anbrechende Dämmerung und den winterlichen Regen hinaus.
»Willst du in Ruhe schmollen oder kannst du Gesellschaft vertragen?«
»Huch, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass du hier oben bist.« Als ich das Geisterglas aus der Küche verbannt hatte, hatte ich es mit hochgenommen und als Türstopper benutzt. Die Phantomfratze war kaum zu erkennen, nur ein paar wabernde Linien zogen sich über den glänzenden Schädel. Doch die Augenhöhlen schimmerten wie dunkle Sterne.
»Wie läuft's mit der Party? Tanzt Holly Monroe schon auf dem Tisch?«
»Noch nicht, aber sie futtert hemmungslos ihren Walnussdip.«
»Typisch. Das heißt also, sie ist noch hier?«
»Ich dachte, damit hättest du dich inzwischen abgefunden.«
»Habe ich ja auch. Trotzdem fühlte es sich an, als würde man morgens aufwachen und hätte immer noch eine Riesenwarze auf der Nase. Klar, man gewöhnt sich irgendwie dran, aber man vollführt nicht gerade Freundsprünge.«
Ich grinste matt. »Ich weiß genau, was du meinst. Andererseits hat sie dir einen Gefallen getan. Schließlich hat sie dich im Kaufhaus aus dem Schutt gezogen.
Und dafür soll ich ihr jetzt dankbar sein, oder was? Das bedeutet doch nur, dass ich mich noch länger mit dir herumärgern muss.« Das Gesicht im Glas schüttelte sich angeekelt. »Hier geht doch sowieso alles vor die Hunde. Nimm nur deinen Angebeteten Lockwood. So viel Lob bekommt ihm nicht. Das verdreht ihm bloß den Kopf. Wart's nur ab. Er wird sich jetzt an die Agentur Fitz ranschmeißen. Ha! Volltreffer! Ich seh's dir doch an!« Zufällig frühstückt er demnächst mit der Inhaberin, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht. Und übrigens, frühstücken? Ja, ja, so fängt es immer an. Man lächelt sich über Bücklinge und Orangensaft schüchtern zu. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis euer Team eine Unterabteilung von Fitz ist, vom Namen mal abgesehen. Quatsch, so leicht lässt sich Lockwood nicht einwickeln. Natürlich nicht. Mr. Vonnen zu Lockwood ist ja dafür bekannt, dass er sowas von überhaupt nicht eitel und von sich selbst eingenommen ist. Wenn er morgens mit schlafzerzaustem Haar in die Küche herunterkommt, weißt du eigentlich, dass er stundenlang vor dem Spiegel steht, um diese Nichtfrisur richtig hinzukriegen? Das stimmt nicht. Oder doch? Woher willst du das wissen? Das denkst du dir doch bloß aus. Ach ja? Und wie nennt sich eure Agentur? Portland Row Agenten vielleicht? Marylebone Geisterjäger? Nein, ihr heißt Lockwood und Co. Hui, wie bescheiden. Mich wundert, dass euer offizielles Logo kein Foto von seiner grinsenden Visage ist, mit ein paar Glanzpunkten auf dem gebleckten Gebiss. War's das jetzt? Ja, das war's. Gut, ich muss nämlich wieder nach unten. Wie immer war das, was der Schädel äußerte, erstaunlich zutreffend, wenn man den Sarkasmus abzog und die Bosheit herausfilterte. Trotzdem fiel es mir schwer, ihm gegenüber Dankbarkeit zu empfinden. Er war ein Geist. Ich kommunizierte mit ihm. Er gehörte mit zu meinem Problem. Unten in der Küche hatten die anderen inzwischen frischen Tee gekocht und die benutzten Becher gegen saubere ausgetauscht. Der Platz um den Riesenkuchen in der Tischmitte war freigeräumt. George stand mit gezücktem Messer davor und winkte mich mit der Klinge herein. »Du kommst gerade richtig los. Ich habe mit diesem Leckerbissen extra bis ganz zum Schluss gewartet, damit wir mit ihm unseren Erfolg noch einmal gebührend feiern können. Leider wurde ich ewig daran gehindert, loszulegen, weil erst Lockwood so angeben musste. Dann hat Holly an unserem weißen Tuch rumgemotzt, dann bist du auch noch abgehauen. Aber jetzt können wir endlich...« »Und du hast endlos rumtheoretisiert«, warf Lockwood ein. »Das hat am längsten gedauert.« »Stimmt. Aber jetzt, wo du endlich wieder da bist, Lucy, diesem Prachtstück die Aufmerksamkeit zu widmen, die es verdient.« Er beugte sich vor und führte die Messerschneide bedächtig über den Schokoladenüberzug. »Warte mal kurz«, unterbrach ich ihn. »Ich muss euch erst noch was sagen.« Das Messer erstarrte in der Bewegung, George sah mich vorwurfsvoll an. Die anderen, denen das Zittern meiner Stimme womöglich nicht entgangen war, stellten ihre Becher ab. Ich setzte mich nicht wieder hin, sondern blieb hinter meinem Stuhl stehen und umklammerte die Lehne. »Ich muss euch etwas mitteilen. Ich habe nachgedacht und ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit nicht alles ganz optimal gelaufen ist.« Lockwood sah mich mit großen Augen an. »Das überrascht mich jetzt aber. Ich dachte, du und Holly...« Holly machte Anstalten aufzustehen. »Soll ich vielleicht lieber rausgehen?« »Es hat nichts mit dir zu tun«, sagte ich rasch und lächelte gezwungen die Runde. »Ehrlich nicht. Bitte setz dich wieder hin.« »Danke.« »Nein, es hat ausschließlich mit mir zu tun. Ihr wisst alle, was wirklich im Kaufhaus Eck mir passiert ist. Der Einsatz lief ja ein bisschen anders ab, als wir es der Presse erzählt haben. Der Poltergeist, der alles zerstört hat, der hat seine Kraft aus mir bezogen.« »Und aus mir«, sagte Holly. »Zu einem Streit gehören nämlich immer zwei.« »Das weiß ich selber«, erwiderte ich. »Aber ich habe angefangen und es war meine Wut, die den Geist so mächtig gemacht hat. Nein, George, er hatte mich unterbrechen wollen. In diesem Punkt lasse ich nicht mehr mit mir reden. Meine Gabe ist dafür verantwortlich. Sie wird immer stärker und es fällt mir immer schwerer, mit ihr umzugehen. Als sie den Poltergeist heraufbeschworen hat, waren die Folgen ausschließlich negativ, aber selbst dann, wenn ich sie besser im Griff habe, wenn ich mit Geistern spreche oder ihnen zuhöre, dann habe ich mich nicht mehr richtig im Griff und das Ganze entwickelt sich zu einem echten Risiko. Ihr erinnert euch sicher noch an das, was in Miss Wintergardens Villa passiert ist. Und als ich in dem unterirdischen Verlies mit den Besuchern gesprochen habe, da haben die Geister bestimmt, wo es lang geht, nicht ich. Gut, da war ausnahmsweise mal keiner von euch dabei, trotzdem kann ich nicht dafür garantieren, dass so ein Kontrollverlust nicht wieder vorkommt. Nein, es wird sogar höchstwahrscheinlich wieder vorkommen. Und eine solche Agentin ist einfach nicht zumutbar. Jetzt mach aber mal halblang, erwiderte George beschwichtigend. Wir machen alle unsere Fehler. Wenn wir dir dabei helfen, dich wieder besser in den Griff zu bekommen, dann... Ich weiß, dass ihr mir dabei helfen würdet, fiel ich ihm ins Wort. Klar weiß ich das. Aber es ist nicht fair, euch gegenüber. Holly hatte den Blick gesenkt, George fummelte in seiner Brille herum. Ich hielt mich in der Stuhllehne fest und spürte die glatte Maserung unter den Fingern. War's das? Fragte Lockwood dann ruhig. Wolltest du uns das mitteilen, Lucy? Er saß neben mir. Ich sah ihn an. Ja, das war's. Und das reicht auch. Ich habe euch alle in Lebensgefahr gebracht und das nicht nur einmal. Ich bin ein Sicherheitsrisiko für die gesamte Agentur und ich habe euch alle zu gern, um es darauf ankommen zu lassen, dass so etwas noch einmal passiert.